Ich freue mich, ist bereits der dritte Gottesdienst von diesem Jahr. Wir haben am 1. Januar am Abend um 5 Uhr einen Gottesdienst gehabt. Dann am letzten Sonntag war Allianz-Gottesdienst und heute haben wir eben die Weiterführung von unserem Predigtthema. Mir ist es ehrlich gesagt ganz ähnlich gegangen wie der Sonja. Also während der Arbeitungszeit, eigentlich wäre es schön, jetzt noch ein bisschen weiter Jesus arbeiten. Im Moment ist so künstliche Intelligenz ein grosses Thema. Ihr Jungen kennen das vielleicht noch besser, wie die Älteren. Künstliche Intelligenz kann man sich etwas so vorstellen, da gibt es einen riesigen Computer, der alle Daten von der ganzen Welt einfach sammelt. Und dann kann man hergehen als Privater, dann kann jeder kann das machen und kann irgendetwas eingeben. Ja, zum Beispiel auf das Neujahr habe ich eingegeben, schreibe mir ja Neujahrspredigt. Ja, ich habe sie nicht gehabt, aber. Und dann hat er ganz interessante Gedanken gesagt über die Neujahrsgedanken, und ich muss sagen, wow, cool, da hätte ich gar nicht besser können sagen. Und dann habe ich einmal eingegeben, wer ist die bekannteste Person, die jemals auf dieser Erde gelebt hat? Und dann gibt es eine kleine Einleitung, wo es wieder darauf an, in welcher Region man daheim ist, wo man lebt und wie man denkt und so. Aber die bekannteste Person, die jemals gelebt hat, ist Jesus Christus. Also selbst die künstliche Intelligenz weiss, dass Jesus Christus der ist, wo sich einmal alle Menschen werden beugen und bekennen, dass er der Herr ist. So wie es in dem Römerbrief im Kapitel 14 geschrieben steht, wo wir heute miteinander lesen. Also wir sind im zweitletzten Teil vom Römerbrief und in unserer Predigtserie «Das Evangelium von Jesus Christus» haben wir jetzt eine mehrwöchige Pause hinter uns. Vielleicht mögen sich die einen gar nicht mehr erinnern, weil das war letztes Jahr, als wir das letzte Mal hatten. Darum werde ich ganz kurz repetieren oder rekapitulieren. In den ersten paar Kapiteln haben wir starke Fundament vom Glaubensleben, über das Glaubensleben gehört und gelesen. Die ersten Kapitel vom Römerbrief sind so etwas von fundamental. Und dem einen und anderen ist es vielleicht so gegangen, dass er gesagt hat, oh, jetzt weiss ich es denn langsam, könnten wir jetzt mal ein bisschen weitergehen. Aber das Fundament, das der Apostel Paulus dort den Christen in Rom geleitet hat, ist notwendig, ist so etwas von wichtig und auch wichtig für das, was nachher gefolgt ist. Gesetz, Gnade, Gerechtigkeit, Glaube und Sünde sind so Themen gewesen. Und das Einmassieren von der Wahrheit, dass wir uns Heil nicht selber verdienen können, sondern dass es ein Geschenk ist von Gott und wir allein durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt werden. Das ist das, was nachher auf diesen Zettel stehen sollte. Also, um euch ein bisschen Hilfe zu geben. Und dann sind Kapitel 9 bis 11 gewesen und dort ist es gegangen, Zusammenhang zwischen Juden und Heiden im Licht der Gerechtigkeit Gottes. Was für eine Stellung hat das Volk Israel, haben die Juden in diesem Bereich. Und seit dem 12. Kapitel beschäftigen wir uns mit den praktischen Auswirkungen von der Gerechtigkeit Gottes im Leben der Nachfolger von Jesus. Also am Anfang ist das Fundament gelegt worden, dann ist Israel und die Heiden dran gekommen und ab Kapitel 12 ist es um praktische Auswirkungen von dem gegangen, was vorne beschrieben war. Es ist dort ums Miteinander gegangen, in der Gemeinde, unsere Haltung gegenüber der Obrigkeit, der wahrhaftige Gottesdienst, dass der nicht einfach eine Veranstaltung ist, sondern eine Lebenshaltung und dann die persönliche Heiligung. Und jetzt, ab Kapitel 14, geht es ganz passend zum Thema Gemeinschaft, wo wir in dieser dreiwöchigen Fasten- und Gebetszeit haben. Die das Heftchen daheim haben, mitlesen, die wissen, in der ersten Woche ist es gegangen um Gemeinschaft mit Gott, in der zweiten Woche ist es gegangen um Gemeinschaft miteinander. Und ich habe im Lesen vom Text und auch bei den Sequenzen von Marcel in seinen täglichen Kurzclips, wo er auf Signal gestellt hat, könnt ihr übrigens alle noch nachschauen, sehr hörens- und sehenswert, habe ich immer gedacht, Hey, da ist ja Kapitel 14 vom Römerbrief, wo da eigentlich zusammenfassend gesagt wird aus diesen einzelnen Versen heraus. Und ein richtiges Vorspuren auf den heutigen Bibeltext. Und das Thema der heutigen Predigt lautet wahre Glaubensstärke. Und zu unserem heutigen Text ist mir ein Bild in den Sinn gekommen, das ich voraus zeigen möchte. Ein Kind, ein Bub wahrscheinlich, der einen Bub trägt. Und wo jemand zu dem Bub kommt, der einen anderen Bub trägt hat, schwere Last, hat er gesagt, ist dir diese Last nicht schwer? Dann hat der Bub dem zur Antwort gegeben, ich trage keine Last, ich trage meinen Bruder. Das ist ein Unterschied zwischen Last tragen und den Brüder tragen, oder? Und um das geht es ein bisschen in dem Kapitel 14 vom Römerbrief. Von dem Miteinander trägen oder miteinander unterwegs sein. Weil wir heute einen relativ langen Text behandelt, sind einige ganz markante Stellen in eurem Flyer drin, die seht ihr. Und andere lesen wir relativ schnell. Hat relativ viel Bibeltext heute Morgen. Aber das, was der Apostel Paulus mit den Römern da teilt, mit den Christen in Rom, ist so etwas von praktisch für den Alltag, auch für die heutige Zeit. Bin ich überzeugt davon, dass es etwas für die heutige Zeit beinhaltet, dass wir einfach einiges werden durchlesen. Kapitel 14, Vers 1, fängt an mit der folgenden Aussage. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an, und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Da stellen sich gerade von Anfang an ein paar Fragen. Wer von uns würde sich als schwach bezeichnen? Im Glauben. Ich weiß nicht, ob euch die Frage auch schon gestellt habt. Denn die andere Frage, wer würde sich denn als stark bezeichnen im Glauben. Wir machen jetzt das nicht Abstimmung, welche sind die Schwachen. Aber etwas ist ganz klar. Wir alle kommen hier in dem Text vor, entweder als Starke oder Schwache. Da kommen wir drin vor. Wir sind, aus der biblischen Sicht sind wir entweder die Starken im Glauben oder die Schwachen im Glauben. Und manchmal ist es sogar unterschiedlich, oder? Einmal ist man stark, einmal ist man schwach. Aber wir kommen da drin vor. Und das ist gar nicht tragisch. Die Bibel stellt das nicht als schlimm dar und sagt, oh, die Schwachen im Glauben, die müssen da. Im Gegenteil, es heisst da, nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Die andere Frage, die man sich könnte stellen, ja, wie definiert man denn stark oder schwach im Glauben? Es hat keine Definition in dem Text drin, aber der Paulus spricht eine ganz spezielle Situation an. Er spricht eine Situation an, die sich in Rom, in der Gemeinde in Rom, sich ergeben hat. Und die Situation in Rom war folgende, der nächste Vers zeigt uns da, es geht ums Essen. Es geht ums Essen. Vers 2. Einer glaubt zum Beispiel, er dürfe alles essen, der Schwache jedoch ernährt sich rein vegetarisch. Also jetzt wissen wir klar, die Schwachen sind Vegetarier und Veganer und die Starken sind die, die Fleisch hineinbiegen. Hä? Nein, so einfach ist die Antwort nicht. Das ist auch nicht das Thema hier, ganz bestimmt nicht. Man kann nur annehmen. Man weiß es nicht ganz genau, wieso, um was es genau in der Gemeinde in Rom gegangen ist. Sicher um Fleisch essen oder Gemüse essen. Das Wort, das dort gebraucht wird, wird da vegetarisch übersetzt. Andere übersetzen Gemüse essen, nur Gemüse essen. Und der Ursprung ist eigentlich, oder das griechische Wort ist grün. Also Grünzeug. Gemüse ist einfach unter Grünzeug gelaufen. Aber wir vermuten, dass es eine Gruppe gegeben hat, wo Fleisch und Wein gemieden haben. Die haben aus religiösen Gründen, ganz wohlgemerkt aus religiösen Gründen, nicht einfach aus Abneigung persönlich oder weil sie auf etwas wollen verzichten, sondern aus religiösen Gründen haben sie aufs Fleisch und auf den Wein verzichtet. Das heisst, sie haben den gemieden. Also nicht aus gesundheitlichen Gründen, nicht aus Angst vor Abhängigkeiten oder weil sie mal alkoholsüchtig sind, sondern weil sie Bedenken hatten, dass sie sich beim Essen von Fleisch, wo damals sehr häufig als Götzenopfer Fleisch benutzt worden ist oder geschlachtet worden ist, dass sie sich da versündigen, dass sie sich mit dem Trinken von Wein, wo als heidnischer Trinkspender gebraucht worden ist, sich versündigen. Sie haben also das Essen von Fleisch und das Trinken von Wein in die Relation gesetzt von einer religiösen Handlung, die nichts mit dem Christentum zu tun hatte, von einer heidnischen Religion. Die einen, die dann geschrieben haben, ja, das sind die Judenchristen in Rom, das kann gar nicht sein, weil die Juden haben auch Fleisch gegessen, sie haben einfach kein Schwein gegessen, aber Fleisch essen war unter den Juden üblich gewesen. Aber sie haben diese Sachen, dem Fleisch, das von Götzenopferfleisch sein könnte, oder vom Wein, wo als heidnische Trinkspende dient haben, haben sie so eine Kraft zugemessen, dass sie gesagt haben, das machen wir nicht. Wir sind stark im Glauben, wir verzichten auf das. Und vermutlich haben sich die Standhaften, also die kein Fleisch und die kein Wein getrunken haben, selber als die Starken beurteilt. Wir sind die Starken. Und diejenigen, die unbedenklich Fleisch essen und Wein trinken, das sind die Ungläubigen, die noch nicht genug stark sind im Glauben. Also genau das Umgekehrte, wie es der Paulus nachher beschreibt. Er sagt, wir, die Starken, essen alles und die Schwachen meinen, sie dürfen kein Fleisch essen oder kein Wein trinken. Nachher kommt noch Viertig beachtet dazu. Aber das Problem war, dass nachher etwas entstanden ist aus diesen unterschiedlichen Handhabungen, aus diesen unterschiedlichen Meinungen. Und jetzt könnt ihr mir sagen, ja, das geht uns jetzt nicht mehr an, oder? Götzenopferfleisch kennen wir eigentlich nicht mehr. Aber wenn man so die Kirchengeschichte anschaut, über all die Jahrhunderte, sieht man immer wieder Gruppierungen, die genau das Thema aufgegriffen haben. Da hat es grosse religiöse Gruppen gegeben, die gesagt haben, und wir verzichten auf Fleisch essen, weil da machen nur die Schwachen, wir haben nichts mit dem zu tun, wir wollen uns rein behalten von Gott. Und manchmal wird auch die heutige, ich sage es mal so, Lebensmittellehre fast als religiöses Getue dargestellt, dass man sagt, ein Christ oder ein Mensch, der auf dieser Erde lebt, der kann gar nicht sich mit tierischen Produkten oder mit Tier sättigen. Das geht gar nicht. Also da wird auch fast wieder zu einer Religion gemacht. Also von dem her ist gar nicht so weit hergeholt, was da der Apostel Paulus gestanden ist. Aber ein wichtiger Punkt ist, hinter dem Streit ist nicht eine ethische Frage gelegen oder eine moralische, sondern eine religiöse Überzeugung. Man hatte die Überzeugung, wenn ich das Fleisch esse oder den Wein trinke, dann bin ich vor Gott nicht rein. Und das war das Problem, das Paulus hier besprochen hat mit den Christen in Rom. Und dann im Vers 3, Römerbrief 14, Vers 3 heisst dann, wer alles isst, soll den nicht verachten, der nicht alles isst. Und wer nicht alles isst, soll den nicht verurteilen, der alles isst. Denn Gott hat ihn ja angenommen. Paulus sagt sehr klar, wie sie in dieser Streitigkeit miteinander umgehen sollen, oder in dem Konflikt, der in dieser Gemeinde geherrscht hat. Er hat nicht denen, die Fleisch gegessen, gesagt, und ihr müsst denen gute theologische Überzeugungen bringen, dass sie jetzt auch Fleisch essen. Und auch umgekehrt nicht. Sondern er hat ihnen gesagt, er verachtet einander nicht und verurteilt einander nicht. Es gibt unterschiedliche Meinungen im Halten von diesen Speisen oder im Pflegen von diesen Speisgebräuchen. Und das ganz Gleiche erwähnt er noch einmal, eben die Zeit fehlt, um den ganzen Text zu lesen, im Halten von bestimmten Tagen. Wir wissen nicht genau, ob es um das Einhalten vom Sabbat gegangen ist oder andere Viertig. Aber auch da taucht heute immer wieder einmal auf, dass die einen sagen, vielleicht haben ihr auch schon gehört oder vielleicht haben ihr selber schon da mitdiskutiert oder mitgestritten. Weihnachten feiern. Weihnachten ist ein heidnischer Brauch. Oder ein Brauch, einen Christbaum aufstellen. Das gibt es erst seit 150 Jahren, da haben die vorne auch nicht gemacht. Also ein Christ hat keinen Christbaum und Weihnachten ist sowieso nichts, wo wir Christen feiern. Das ist etwas Heidnisches. Kann man so sagen. Aber man kann auch sagen, hey, ist doch grossartig, dass es in unserer Gesellschaft einen Viertag gibt, wo Menschen gedenken, dass Jesus als Sohn Gottes auf die Erde gekommen ist und wir feiern und zelebrieren miteinander die Geburt von Jesus. Beides in der Absicht, das Richtige zu tun, oder? Beides in der Absicht, überzeugt sie von dem, was man macht. Aber es kann zu Streitereien führen. Und der Paulus schreibt er so deutlich gegen das. Das ist nicht lohnenswert, dass er über diese Sachen miteinander streitet. Es gibt viel wichtigere Sachen. Gehen wir nochmal zurück auf den Vers 1 und den Hinweis, den der Apostel Paulus im Umgang mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen gemacht hat. Nehmt den, der im Glauben schwach ist, vorbehaltlos an und streitet nicht über seine Ansichten mit ihm. Einander annehmen und nicht miteinander über Ansichten streiten. Das ist eine Weisung, die er macht. Es ist wichtig für euch als Gemeinde, es ist wichtig für euer Zusammenleben, es ist wichtig für die Gemeinschaft miteinander, dass man über diese Sachen nicht streitet. Oh, da ist uns alles klar, das machen wir auch nicht, gell? Also, eben, das Götzenopfer, Fleisch und das Zeug gibt es nicht. Und da ist ein interessanter Aspekt dabei. Und da berufe ich mich halt nochmal auf die vergangenen Corona-Jahre. Wer ist denn der Stark und wer der Schwach gewesen in dieser ganzen Diskussion? Corona-Massnahmen ja oder nein? Impfung ja oder nein? Ich glaube, jede Partei, wo eine Meinung vertreten hat, fühlt sich im Recht oder hat sich im Recht gefühlt und stark. Es ist genau die gleiche Situation wie dort die Christen in Rom. Beide haben das Gefühl gehabt, wir machen doch wirklich alles recht und wir sind die, die im Recht sind. Die Massnahmen vom Bund mitgetragen haben und sich impfen lassen haben, sind überzeugt gewesen, das Richtige zu tun. Wir machen das, was richtig ist, auch von Gott. Und diejenigen, die sich dagegen gewehrt haben, sich nicht impfen lassen haben, die haben sich als starke Widerstandskämpfer gesehen gegen das Böse, wo es körperlich und ideologisch schaden können. Und die anderen sind schwach, die dem Druck vom Staat nachgehen, weil sie sich nicht dagegen wehren. Also beide haben sich als die Starken gefühlt und die anderen sind die Schwachen, die nachgehen und so weiter. Ist gut. Ist gut. Je nachdem, in welcher Gesinnung oder Haltung das man war, wenn du dich als stark gefühlt hast, wo auch immer, dann haben wir eine Weisung. Der Starke soll den Schwachen nicht verachten. Und nicht der Starke soll den Schwachen überzeugen oder er soll ihn verurteilen oder soll ihn richten. Nein, der Starke soll den Schwachen nicht verachten. Und ganz gleich, mit welcher Meinung, dass du stark auftreten bist, es gilt für beide. Was soll man? Soll gemäss der Bibel der Starke machen? Den anderen vorbehaltlos annehmen und nicht mit ihm streiten über Ansichten. Und ich glaube, genau das ist vielen Gemeinden zum Verhängnis geworden. Es ist gestritten worden und es ist getrennt worden. Eigentlich etwas, wo die Bibel uns klar vorgibt, wie wir uns verhalten sollen in so einer unterschiedlichen Meinung. Haben wir nicht beachtet? Haben unsere Meinung wichtiger geachtet? Ich zähle mich auch dazu. Also, die ist nicht irgendein Schuss gegen eine Richtung. Sondern, dass wir sagen, es geht doch gar nicht um mein Recht. Es geht doch nicht um mein Recht haben. Sondern es geht darum, zu wissen, und das sagt der Text ganz klar, Gott hat uns angenommen, nicht aufgrund vom Einhalten von der richtigen Haltung oder von der richtigen Meinung, sondern weil er uns gnädig war und weil er jeden Einzelnen gekauft hat mit seinem Blut. Und unser Auftrag, auch mit unterschiedlicher Ansicht, ist, den anderen oder die andere als meinen Bruder und meine Schwester anzuschauen. Und ich glaube, wenn das passiert wäre, hätte vieles vermieden werden können, auch in den Gemeinden, wo man zum Teil, und da sehe ich vielleicht ein bisschen weiter in die Gemeindewelt hinein, wo sehr, sehr viel Schaden angerichtet hat. Aber eigentlich müssen wir nicht sagen, das sind die anderen gewesen, sondern haben wir unseren Auftrag als die sich stark fühlen, wahrgenommen und die anderen nicht verurteilt, dann wäre nämlich da gar nicht passiert. Jetzt möchte vielleicht irgendjemand sagen, das ist doch etwas ganz anderes. Da, bei Corona ist es nicht um Essen und Trinken oder Viertig oder so etwas gegangen, sondern es ist um die Veränderung von der DNA gegangen, es ist um eingepflanzte Chips gegangen, man weiss noch nichts von den Sportfolgen und so weiter. Aber die gleichen Argumente haben die Gegner vom Essen von Götzenopferfleisch gehabt. Die haben nämlich gesagt, wenn du Götzenopferfleisch essest, dann kommt etwas über dein Leben, wo du keine Macht mit über hast, nämlich die Kraft von diesen Göttern. Und im gleichen Moment musst du sagen, nein, die haben keine Macht über mich. Und wenn auch irgendetwas mit der Impfung nicht stimmt, dann hat keine Macht über mich. Der Abschnitt beschreibt so gut, es geht nicht um Essen und Trinken. Es geht nicht um Impfen oder Nicht-Impfen. Und das darf nicht ein Streitpunkt sein über diese Menschen, die Gott lieben und Gott nachfolgen. Es geht darum, dass wir kein Recht haben, einander zu richten für eine Überzeugung von einer persönlichen Lebenshaltung. Und das ist nicht ein Wunsch, den der Apostel Paulus hat, sondern das ist ein Gebot, das uns die Bibel sagt. Richtet nicht den anderen Mensch über seine Meinung oder seine Sichtweise. Bei diesen Fragen geht es nicht um fundamentale Lehrmeinungen, sondern es geht um Sachen, die wir aus eigener Überzeugung machen. Fragen um Essen und Trinken sind nebensächlich und im Vergleich zum Leben, Leben und Tod, wie der Paulus in dem weiteren Text beschreibt. Wir lesen Römer 14, 7 bis 9. Das ist unmittelbare Folge von dem, was er dort gesagt hat. Und sagt er ab Vers 7, denn keiner von uns lebt für sich selbst und keiner von uns stirbt für sich selbst. Denn wenn wir leben, leben wir für den Herrn und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Und ob wir nun leben oder sterben, immer gehören wir dem Herrn. Dazu ist Christus auch gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. Der Paulus sagt, schaut, Fragen um Tod und, oder Leben und Tod, die sind viel grösser und wichtiger als die Fragen um, was essen wir nicht und was trinken wir nicht und welche Viertel tun wir einhalten und welche Impfung haben wir gemacht. Das ist so etwas von unbedeutend gegenüber dem, wenn es um Leben und Tod geht. Und dann sagt er, wir leben nicht für uns selber, sondern wir leben für Gott. Und er nimmt die ganze Diskussion über die unbedeutende Essensfrage, den Wind aus den Segeln, und sagt, schaut, ob wir leben oder sterben, wir gehören Gott. Und vielleicht hat er denen auch gesagt, wo gemeint hat, sie essen Götzenopferfleisch. Und sagt er, okay, dann essen wir halt Götzenopferfleisch, sterben müssen wir alle einmal. Das ist doch nicht das Wesentliche. Sondern das Wesentliche das ist, dass wir mit Gott leben. Und das Leben mit Gott beinhaltet die Liebe zu meinem Nächsten. Das ist das, was das Leben mit Gott beinhaltet. Und nicht das Recht haben oder das Richtige tun, sondern die Liebe zu meinem Nächsten. Wir sterben und essen, ob wir Fleisch essen, ob wir Vegetarisch sind, ob wir vegan sind. Alle sterben. Und die Veganer leben kein Jahr länger. Ich weiß es nicht. Nein, Entschuldigung. Ich würde mich da nicht auf den Test rauslassen. Aber ihr merkt, um was es geht. Es geht doch nicht um ewige Lebensfragen. Es geht um Sachen, die irgendwie einfach vergänglich sind. Ich habe ein Zitat gelesen, das hat mich recht getroffen. Der Dietrich Bonhoeffer, Theologe, Zweiten Weltkrieg, der in der Nazi-Zeit sich gewehrt hat gegen Nazis, ist am 9. April 1945 hingerichtet worden. Und man sagt von ihm, man hat gehört, dass er die letzten Worte von ihm gewesen sind: Das ist das Ende. Für mich aber der Beginn des Lebens. Und wenn wir das vor Augen haben, dann spielen die Detailfragen so eine unbedeutende Rolle. Der Beginn vom Leben, der fängt eigentlich erst an mit dem Tod. Der richtige Bit, der nämlich nachher nicht mehr endet. Ich weiss, dass es ein relativ schwieriges Thema ist in der heutigen Zeit, wo alles aufs Hier und Jetzt ausgerichtet ist. Ein Wort von Marcel, das Hier und Jetzt. Aber auch in der Zeit, wo Selbstverwirklichung, Egoismus, es muss für mich stimmen, einfach so nicht nur in der Gesellschaft wichtig sind, sondern auch für uns als Christen. Es muss für mich stimmen. Und wenn es nicht für mich stimmt, ja. Und das ist so entgegen dem, was der Apostel Paulus sagt. Es geht nicht darum, ob es mir stimmt oder nicht. Sondern wir leben für den Herr und wir sterben mit dem Herr. Und alles andere sind Detailfragen. Aber die Bibel redet auch nicht davon, dass wir einander einfach so ein bisschen stehen lassen. Der bekannte Spruch, ja, wir haben einen stehen lassen. Gell? Lass seine Meinung stehen. Gerade nach dem Motto, jeder soll doch tun, wozu er Lust hat. Das zeigt unser Text ganz klar, um das geht es auch nicht da. Denn der Paulus schreibt von der Wichtigkeit von Miteinander und Füreinander Folgendes im 13. Vers von dem 17. Kapitel. Hören wir doch auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Achten wir vielmehr darauf, dass wir unserem Bruder kein Hindernis in den Weg legen und ihn zu Fall bringen. Also, da gibt es mal eine aktive Rolle drin. Achten wir drauf. Mein Bruder und meine Schwester ist mir wichtig. Und schauen wir, dass wir nichts dazu beitragen. Wir lassen nicht einfach stehen und sagen, ja, ist deine Angelegenheit. Weil sonst stellen wir plötzlich vor, dass es Sachen im Leben von uns geben kann, wo niemand mehr wagt anzusprechen, weil man sagt, lasst doch den anderen stehen. Aber dann sind es dann lebensentscheidende Sachen. Und da sagt der Paulus, dass wir darauf achten sollen, dass wir den anderen kein Hindernis in den Weg legen. Und das zeigt sich auch, wenn man den anderen nicht richtet, dass wir miteinander unterwegs sind, Gemeinschaft pflegen, aber mit dem eigene Verhalten einander nicht schadet. Es gibt so viele Nebensächlichkeiten, die uns ablenken könnten. Da war es Fleisch- und Gemüseessen, Wein trinken, Viertige einhalten, Kleidervorschriften, Musikstil, Gottesdienstformen und so weiter, die so unbedeutend sind im Blick auf die Ewigkeit, wo man sich aber streiten darüber. Musik von den Generationen und. Aber wenn wir uns aufs Wesentliche besinnen, bin ich überzeugt davon, dass die Kraft Gottes ganz andere Wirkungen haben unter uns. Diese Sachen sind es alle nicht wert, dass man darüber streitet, weil das Reich Gottes etwas anderes als wichtig anschaut. Vers 17. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Essen und Trinken, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und ich habe mich so gefreut über das Zeugnis, das die jungen Leute da vorne gesagt haben. Da war vom Heiligen Geist erfahren gedreht, oder? Nicht von dem, was gegessen und getrunken haben. Kein einziger gesagt, wir haben etwas Gutes geschöpft bekommen, obwohl sie natürlich froh waren, ums Essen und zu trinken. Aber das Essen und Trinken war nicht das, was sie mitgenommen haben von dem Anlass. Sondern Gegenwart vom Heiligen Geist. Ich habe den Heiligen Geist gespürt, er hat geantwortet, er hat mir Veränderung gebracht. Das ist das, was sie bewegt hat. Und das ist auch das, was uns als Gemeinde bewegen muss. Und wenn die Sachen da sind, wo man merkt, sie sind so unbedeutend, tun wir es auf die Seite. Die Bibel sagt, richtet einander, verurteilt einander nicht. Und legen wir den Fokus auf das, was entscheidend ist. Das ist Gerechtigkeit, und zwar nicht unsere Gerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass ich Gerechtigkeit bekomme, sondern dass Gerechtigkeit, die ich von Gott bekomme, durch seinen Heiligen Geist, dass die wirksam wird. Und es geht um Frieden und es geht um Freude. Das ist ein riesen fröhlicher Vers, der hier geschrieben steht. Im Reich Gottes geht es um Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Ein Amen und Halleluja ist noch schön. Ja. Also, ob jemand Fleisch isst, Gemüse oder nur Gemüse oder Wein trinkt dazu oder nicht, das hat im Leben aufs Reich Gottes keinen Einfluss. Aber ob ich Frieden und Freude und Gerechtigkeit erlebe, das ist das Entscheidende. Und der Paulus plädiert dafür ein Miteinander. Auch bei unterschiedlichen Lebenshaltungen. Und da wäre eigentlich denkt, Gemeinde. Gemeinde ist für das denkt. Wenn heute jemand oftmals in einem sehr unbedeutenden Punkt anderer Meinung ist und sagt, okay, dann gehe ich in eine andere Gemeinde. Das sind völlig unbedingte Sachen. Was sagt der Paulus? Hey, miteinander. Richtet einander nicht, verurteilt einander nicht, sondern helfet einander. Vers 19 geht er noch weiter und sagt, lasst uns also nach dem streben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Wenn ich merke, da ist ein Punkt rum, der mich stresst, dann soll ich alles daran setzen, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Und der heutige Mensch, der moderne Mensch, hat so die Tendenz zu sagen, wenn mich etwas stresst, sage ich, also gut, dann sollen sich die nicht ärgern mit mir und ich ärgere mich nicht, also gehe ich. Und damit wird ein riesen Potenzial, das einem selber im Glauben zu Wachstum verhelfen kann, weggenommen. Ich würde euch empfehlen, den Text Kapitel 14 und die erste Hälfte Kapitel 15 bis zum Vers 13 selber noch zu lesen. Ich mache es noch mit zwei Versen, sind es noch drei. Der Paulus schreibt im 20. Vers hinein, zerstöre nicht wegen Essensfrage das Werk Gottes. Also Streitereien untereinander können das Werk Gottes zerstören. Das ist nicht etwas Bagatelle. Gewiss, es ist alles rein, aber es ist verwerflich, einen anderen durch sein Essen zu Fall zu bringen. Aus seiner Sicht, wo er sagt, ich bin der Star, für mich ist alles Essen rein. Wir können essen, was wir wollen, sagt er. Aus Fleisch und er hätte auch Wein trinken. Das war für ihn kein Problem. Aber er sagt, aber es ist verwerflich, wenn ich so etwas mache in Gegenwart von jemandem, der das nicht verantworten kann. Und dann macht er es nicht. Es ist ihm wichtiger, die Einheit vom Reich Gottes zu fördern oder die Einheit vom Reich Gottes zu behalten, den Frieden untereinander zu behalten, als etwas zu machen, das da könnte stören. Wer kein Fleisch essen will, dann tischt ihm kein Fleisch auf. Und wenn er kein Wein trinken will, dann verführe ihn nicht dazu, Wein zu trinken. Das heisst es. Was ist also nun wahre Glaubensstärke? Es ist nicht das eigene Profilieren, wie standhaft ich in herausfordernden Situationen Gott vertraue und gar nie Zweifel habe, sondern wie kann ich ohne herablassend zu sein und das Urteilen über den anderen helfen, die Schwächen von meinen Geschwistern zu tragen. Das ist Glaubensstärke. Glaubensstärke ist nicht, wenn ich durchs Leben laufe und sage, ich brauche nie einen Arzt, wenn ich krank bin. Mir hilft der Herr immer. Das tönt so gut, oder? Das hat nichts mit Glaubensstärke zu tun. Meine Glaubensstärke ist, wenn ich sagen kann, und wenn jemand schwach ist, auch körperlich schwach ist, dann unterstütze ich ihn da drin. Auch bei dem, dass er halt zum Arzt geht. Also, das ist nicht meine Meinung, dass man nicht zum Arzt geht. Und dann ist man schwach. Aber da könnte eine Vorstellung von Glaubensstärke sein. Vers 15, Vers 1. Wir, die Starken, haben die Pflicht, die Schwächen der Schwachen zu tragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Mit dem Füreinander ehren wir Gott. Vers 17. Deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus euch angenommen hat, damit Gott geehrt werde. In dieser Gemeinschaft miteinander wird Gott geehrt. Nicht durch die gleiche Meinung oder genau durch die gleichen Fragen, was wir jetzt essen sollen, was nicht. Gott wird geehrt, weil nicht Stärke oder Schwäche zählt, sondern das Angenommensein von Gott und das Angenommensein voneinander. Und dann ist mein Verzicht, wo ich träge vielleicht, weil ich jetzt Lust hätte auf einen guten Schluck Fleisch oder auf einen Wein, nichts anderes, nicht eine Last, sondern nichts anderes als die Liebe zu meinem Bruder und zu meiner Schwester. Um wieder mit dem Bild zu enden. Ich möchte schliessen mit dem Vers 13. Und der ist gerade schon eigentlich wie der Segen. Ich will nicht den Sonja vorgreifen. Aber der Paulus schreibt dann, möge Gott die Quelle eurer Hoffnung euch im Glauben mit Freude und mit Frieden erfüllen, damit ihr in Hoffnung immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte gerne beten. Und wieso? Das Gebet sprechen, wo wir alle vielleicht uns auch drin können finden oder ertappen. Lieber Vater im Himmel, und wenn ich das so gelesen habe, vorgelesen habe und predigt habe, dann bin ich mir selber so bewusst, wie oftmals, dass ich in meinem Leben schon gerichtet habe. Das Gefühl gehabt, ich bin auf der Position vom Recht, habe über andere geurteilt und das tut mir leid. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich das gemacht habe. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du uns hilfst, dass wir miteinander dürfen den Weg gehen, indem wir einander annehmen, auch mit unterschiedlichen Haltungen und Meinungen, nicht urteilen übereinander. Und dass wir alles dazu tun, was dazu dient, im anderen keine Erschwernis auf dem Glaubensweg in den Weg zu legen. Dass wir einander können fördern und dass wir miteinander dürfen vorwärts gehen. Jesus, ich wünsche mir für uns als Gemeinde, für uns als Gemeinde, auch in unserem Land, dass etwas von dem, was du da der Christ in Rom geschrieben hast, darf wahr werden und wahr sein. Dass wir das Wohl dürfen suchen füreinander, so wie es du für uns gesucht hast. Und dass wir uns nicht durch unbedeutende Streitereien abhalten lassen. Und dort, was geschehen ist, nimm es weg und vergib du und schenk du ein neues aufeinander eingehen, ein neues Miteinander, auf das du kannst geehrt werden, wie es in deinem Wort hineingeschrieben steht. Amen.